schon angekündigt. Ich werde jetzt ein bisschen erzählen von meiner Reise nach Damaskus. Ich habe das Glück gehabt, ein Visum zu erhalten. Ich kriege im Moment auch keines mehr. Das ist nicht der einzige. Aber ich hatte letzten Oktober, November, hatte ich die Möglichkeit, für 7 Tage nach Damaskus zu fahren. Das war für mich auch unerwartet. Ich habe früher mal in Syrien gelebt, ich habe dort Arabisch gelernt. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich wieder mal zurückkommen würde. Ich hatte mich innerlich auch ein bisschen verabschiedet. Und dann habe ich dann aber plötzlich dieses Visum bekommen. Man kann immer noch über denselben Weg von Beirut nach Damaskus fahren. Das ist mit dem Taxi 3 Stunden. Mit Grenzkontrollen, das war früher auch so. Und das war eigentlich wie gewohnt. Der einzige Unterschied ist, wenn man dann die libanesische Grenze hinter sich lässt, dann kommen all diese Kontrollposten. Also, dann sitzen da diese gelangweilten Soldaten rum und gucken kurz in den Kofferraum und dann geht es weiter. Der Fahrer gibt ihnen jeweils ein bisschen Bargeld, damit sie einen in Ruhe lassen. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und am letzten Checkpoint vor der Stadt, vor Damaskus, wird man ein bisschen besser kontrolliert. Das ist die sogenannte 4. Division, die berüchtigte 4. Division, die als weniger korrupt gilt und loyal wirklich zu Assad, wurde ja lang von seinem Bruder angeführt. Und auch dort aber kann man die Leute dann milde stimmen, indem man ihnen nicht bargelt, aber 2 Stangen Marlboro gibt. Also, das hat der Fahrer mir damals so erklärt und das ist offenbar einfach die Regel, dass man da durchkommt, sonst wird man stundenlang belästigt und auseinandergenommen. Und das ist auch ein Teil, würde ich sagen, der Entwicklung in Syrien heute. Diese Korruption, die ja eigentlich mal eine Ursache vom Aufstand war, die treibt inzwischen mit der ganzen Kriegswirtschaft, die entstanden ist, noch viel wildere Blüten. Und es läuft eben sehr viel einfach mit Geld. Also ich kenne einen Syrer, der ist in der Armee, aber er bezahlt einfach monatlich Geld, für das er nicht in die Kaserne, also dass er eigentlich nicht wirklich in den Dienst gehen muss und so. Also ich finde, das ist noch eine spannende Komponente von diesem Krieg, die man gerne vergisst. Und es haben sich auch so kleine so Mafia-Strukturen herausgebildet jetzt mit dieser ganzen Kriegswirtschaft. Also ein paar wenige profitieren extrem davon. Und die meisten leiden natürlich darunter, unter dieser Korruption. Wenn man in die Stadt hineinfährt, dann wirkt das erstaunlich normal. Der Stadtkern ist ja intakt und so. Mir ist aufgefallen, die iranische Botschaft ist jetzt abgesperrt mit so Betonblöcken. Ja, das war früher natürlich nicht so. Da gibt es immer wieder die Kontrollposten in der Stadt, aber sonst noch mehr Assad-Bilder als früher. Sonst merkt man auf den ersten Blick nicht viel. Es gibt Leben auf der Straße, die Leute haben scheinbar einen normalen Alltag, wenn man da durchfährt. Ich bin dann in die Altstadt spazieren gegangen, was ich früher auch gern gemacht habe. Ich weiß nicht, wer von euch in Damaskus war. Im Herzen dieser Altstadt ruht immer noch die Umayyaden-Moschee in alter Pracht. Und ich bin reingegangen, aber das in diesem großen, weiten Innenhof ist nicht mehr das Leben, was früher mal war. Da haben früher Kinder gespielt und Leute haben sich getroffen. Der Innenhof ist jetzt abgesperrt. Man kann nur noch in den Gängen drumherum gehen. Und das liegt daran, dass auch am Anfang dort die Leute versucht haben, eine Demonstration zu machen nach dem Gebet, weil ja bekanntlich die Moscheen die einzigen Orte waren, wo man sich in Syrien überhaupt versammeln konnte. Also in diesem repressiven Regime war es ja gar nicht möglich, sonst sich irgendwie zu versammeln. Später wurde dann auch ein Minarett von einem Geschoss getroffen aus den Rebellengebieten. Also um Damaskus herum sind ja die Vororte von Rebellen kontrolliert. Und das haben sie aber wieder restauriert, man sieht nichts mehr davon. Überhaupt sieht man sehr wenig Spuren vom Krieg, wenn man durch die Altstadt geht, obwohl man weiß, dass auch hier ab und zu ein Geschoss einschlägt. Aber man hört den Lärm, also man hört die Kampfflugzeuge manchmal tief fliegen und dann das Donnergrollen in den Vororten. Einmal, als es ganz heftig war, habe ich versucht herauszufinden, was passiert ist. Und dann gab es eben Berichte, dass in Duma, das ist ein Vorort von Damaskus, ein Markt bombardiert wurde und 70 Leute seien da ums Leben gekommen, hat ein Bekannter von mir gesagt, mit dem ich über Skype Kontakt hatte. Treffen kann ich den nicht, weil der auf der anderen Seite der Checkpoints ist und Douma, das ist unter Belagerung vom Regime und er kann nicht nach Damaskus kommen. Abgesehen davon wird er wahrscheinlich sofort verhaftet, weil er ein Aktivist ist, das Regime seinen Namen sicher irgendwo registriert hat. Das Seltsame ist in Damaskus mit all diesem Kriegslärm, die Leute bleiben normal auf der Straße und gehen im Alltag nach, weil es ist halt schon seit Jahren so und irgendwie hat man sich daran gewöhnt. Ja. Also man hört dieses Donnergrollen und die Leute spazieren weiter, also nichts wäre. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, in der Altstadt sind die vielen Märtyrerbilder. Also das ist insofern auch eine Spur des Krieges. Es gibt einerseits Bilder von getöteten Soldaten mit der syrischen Flagge und dann gibt es auch sehr viele schiitische Märtyrerbilder. Die haben dann Referenzen zu Hussein, der für die Schiiten ja wichtig ist, und zu Jerusalem, das ja, wie schon Anand Totting erklärt hat, für den Hisbollah zentral ist. Also in der Propaganda des Hisbollah geht es auch in Syrien immer noch um die Befreiung von Jerusalem, also das, eben diese Achse des Widerstandes, die man aufrechterhalten soll. Schiiten in Syrien sind, glaube ich, etwa 2%, also die machen fast nichts aus in der Bevölkerung. Also es sind viele ausländische Milizen, die hier die wesentlichen Kämpfer stellen heute. Die Armee ist, glaube ich, mehr so eine Art logistisches Framework irgendwie für diese Milizen, die kämpfen. Die Alawiten, die sind ja auch, also die werden manchmal mit Schiiten verwechselt, aber die sind bei 12-15%, sind aber eigentlich keine Schiiten. Sie sind aber auch eine Minderheit und das ist einer der, wie schon Rotin erklärt hat, einer der Stützpfeiler des Regimes für seinen Machterhalt, dass es sich auf diese Minderheiten stützt und sie auch gegeneinander ausspielt und mit ihren Ängsten spielt. Die Minderheiten sind entsprechend auch für das Regime, weil sie eben Angst haben vor dieser Wut der sunnitischen Unterschicht, sage ich jetzt mal, nicht einmal. Es gab ja auch reiche Sunniten, die für das Regime waren und immer noch sind, aus Interessensgründen. Was mir dann aber aufgefallen ist, dass das halt dann auch ein bisschen komplizierter ist mit dieser Loyalität. Also zum Beispiel war ich einen Abend bei einer christlichen Familie zu Hause. Der Vater ist ein General in der Armee und die Söhne, der eine kämpft bei dieser Miliz für Assad, der andere ist ein Soldat. Und dann habe ich mich erstmal zurückgehalten in meiner Meinung und sie haben mich gefragt, ja, wie ist es denn von hier aus zu berichten? Für dich als Journalisten kannst du hier arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich tagsüber unterwegs bin, dann ist immer dieser Begleiter vom Informationsministerium dabei und da kann ich halt nicht so frei arbeiten. Und dann haben sie gelacht und gesagt, ja, glaub kein Wort, was sie dir erzählen, die lügen wie gedruckt. Und dann haben sie eigentlich den Rest des Abends Witze gemacht über das Regime. Ja. Und das sind Unterstützer des Regimes, weil sie keine Alternative sehen, aber nicht, weil sie die Propaganda von Assad wirklich glauben oder weil sie Korruption eine tolle Sache finden oder irgend sowas. Korruption finden nur jene Leute, die wirklich davon profitieren. Oder? Ein anderer Moment war mit einer Frau, die hat vor den Gästen hat sie die ganze Propaganda wiedergegeben, die man am Fernsehen hört. Und dann, wo alle weg waren, hat sie mich angeguckt und mich gefragt, sag mal, was glaubst du denn eigentlich, was jetzt wirklich passiert? Weil wir wissen ja, dass das Fernsehen lügt. Und das ist mir gestern eingefallen, als wir diese Diskussion hatten über Propaganda und die Frage, wie solche repressiven Regimes überleben. Auch ein Aspekt ist zum Beispiel die Bilder von Assad, die alle aufhängen und viele machen das einfach zum Selbstschutz, damit sie in Ruhe gelassen werden. Man weiß nie genau, wie ernst es ihnen ist mit diesen Bekundungen und es hat immer so ein bisschen, es ist auch ein bisschen ein Spiel. Ja. Und diese Regimes halten sich, glaube ich, solange die Mehrheit der Leute das mitspielt und dieses Narrativ auch wiedergibt, weil sie anerkennen, dass sie sich nicht leisten können, etwas dagegen zu sagen, dass die Angst zu groß ist, oder weil sie sich sagen, alles andere ist schlecht als das. 2011 ist eine Zeit lang diese Barriere der Angst, wie es die Syrer nennen, zusammengebrochen. Ich war ganz am Anfang noch kurz in Damaskus und dann hat man wirklich noch die Leute auf der Straße plötzlich gehört über Politik sprechen. Das war ganz seltsam. Das ist jetzt wieder vorbei. Die Angst ist wieder da in Damaskus und man spricht nicht mehr über solche Dinge, außer wenn man unter sich ist, im vertrauten Raum. Und für mich war es irgendwie auch in gewisser Weise sehr deprimierend zu sehen. Gleichzeitig hat man irgendwie das Gefühl in Damaskus, dass da noch so eine Art, dass irgendwas noch da ist von dem, was mal war von Syrien. Eine gewisse Normalität. Es beeindruckt, glaube ich, immer wieder Journalisten auch, dass sie in Damaskus in Bars gehen können und Alkohol trinken und dass es Frauen in Verwaltungspositionen gibt. Und das wird dann halt so ein bisschen als Argument verwendet, warum doch eigentlich dieser Assad gar nicht so schlecht sei, zusammen mit dem Schutz der Minderheiten. Ja. Als ich dann durch Damaskus ging, habe ich mir gewünscht, dass diese Stadt so bleibt, dass sie nicht auch Opfer von diesem Krieg wird, dass sie nicht auch Opfer von der Zerstörung wird. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, was eigentlich der Preis ist, den das Regime dem Land auferlegt, um sich in Damaskus zu halten. Also die Vororte hat es in Schutt und Asche gebombt und ausgehungert. Und all die Leute sind mir wieder eingefallen, die in den Gefängnissen verschwunden sind. Wer es gewagt hat, etwas zu sagen oder wer vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, ist verhaftet worden, manche sind zu Tode gefoltert worden und so weiter. Also diese Normalität ist an der Oberfläche und darunter sind ganz viele schlimme Dinge passiert. Es ist auch so, dass wenn man mit den Leuten spricht, die alle eine Geschichte haben. Also es gibt die Mutter, die ihren Sohn als Soldaten verloren hat. Es gibt den Taxifahrer, der in einem Rebellengebiet von Homs, also zurückerobert wurde, knapp einem Massaker entkommen ist. Es gibt der Soldat, der all seine Freunde verloren hat, weil sie desertiert sind und getötet wurden. Es gibt Leute, die ihre Freunde im Gefängnis, dann von einem Gefängnis oder von irgendwelchen Mafias entführt wurden und nie mehr aufgetaucht sind. Es gibt die Christin, deren Bruder vom IS entführt wurde, südlich von Homs. Das sind alles jetzt einfach Leute, mit denen ich zufällig, die ich halt dort getroffen habe. Und es sind alle haben eine Geschichte. Wenn wir Journalisten nach Damaskus kommen, dann versuchen die Leute vom Informationsministerium uns dieses Bild zu vermitteln, dass der syrische Staat weiter existiert, dass es eine Normalität gibt, obwohl wir eigentlich wissen, dass sich dieses Regime eben nicht selbst hält, sondern dank seinen Helfern, dass es sich alleine nicht mehr halten kann. Und selbst innerhalb des Regimes sind so noch stärker mafiöse Strukturen entstanden und Milizen, die, glaube ich, wenn der Krieg jetzt zu Ende wäre, wäre das sehr schwierig, das alles zusammenzuhalten. Ich habe dann einer Syrerin, die tendenziell pro-Regime ist, erzählt, wie dieser Beamte vom Informationsministerium mir den ganzen Tag sagt, siehst du, wir haben eine Krise, aber eigentlich ist doch alles okay, wir schaffen das, das normale Leben geht weiter und es ist gar nicht so schlimm und wir kriegen das hin. Und als ich ihr das erzählt habe, hat sie zu weinen begonnen und hat gesagt, das ist überhaupt nicht okay hier und wir können eigentlich überhaupt nicht mehr. Das ist gar nicht okay. Genau. Das waren ein paar Eindrücke aus Damaskus. Ich denke, es gibt Fragen und viele Sachen zu diskutieren.